dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Hallo liebe Ketzerinnen, hallo liebe Ketzer, Gott ist die Liebe. So schallt es uns ja oft aus dem Munde von Priestern und Gläubigen entgegen, oft mit so verzückt verdrehten Augen und immer in der Erwartung, man würde dann vor lauter Schmalz zerfließen. Na, das sind so Aussprüche, da wird kein Widerspruch geduldet. Aber heute verstoßen wir gegen alle Konventionen und wir untersuchen mit kühler Klarheit, was hinter dieser Aussage steckt. Und das mache ich zusammen mit meinen Freunden Matthias und Christian, den zwei Chefketzern. Hallo.
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 So, und ich gebe euch eine kurze Vorschau, was wird euch erwarten. Also, wir wollen hinterfragen, was dieser Satz, Gott ist die Liebe, wirklich bedeutet. Ne, Liebe ist ja jetzt auch kein einfacher Begriff. Und was der Befund der Bibel dazu sagt, dann werden wir beleuchten, ob das eher eine Sache des Alten oder des Neuen Testaments ist und ob es da Unterschiede gibt. Und dann wollen wir mal uns auch diesen Gott selber anschauen. Also was sagt Gott über sich selbst und nicht nur irgendwie andere? Und was sagt Jesus über sich selbst und über Gott und so weiter? Und dann auch, was dieses berühmte Liebesgebot, das Doppelgebot der Liebe, wie das überhaupt zu verstehen ist. Oder ob da ein Trick dabei ist. So, und ich eröffne das erste Kapitel, erste Buch Jörn sozusagen. Da geht es erstmal um das Christentum, weil ich denke, das ist auch unseren Zuhörern eher bekannt. Und später bohren wir uns dann zum Alten Testament vor. Also, das Neue Testament gilt als die große Botschaft von Gottes Liebe und seiner Versöhnung mit den Menschen. Und Jesus tritt da zwar durchweg auf als genervter und patziger Besserwisser, aber Jesus sagt nie, dass er die Liebe sei und auch nicht, dass Gott die Liebe sei. Aber im Johannesbrief weiß der Verfasser Folgendes zu berichten, Zitat, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Zitat Ende. Das war der erste Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16. Ja, und was bedeutet das nun? Also, in diesem Johannesbrief wird jetzt die Gleichsetzung Gottes mit der Liebe formuliert. Und wer liebt, so heißt es, der lebt in Gott, denn Gott selbst ist die Liebe. Ja. Also, diese Aussage stellt jetzt die Liebe als ein wesentliches Merkmal von Gott dar. Und damit betont auch das Neue Testament die herausragende Bedeutung der Liebe. Und der Apostel Paulus schreibt, dass von allen christlichen Tugenden die Liebe am meisten zählt. Liebe ist die größte Tugend. Und Jesus selbst und speziell sein angeblicher Opfertod gelten als der ultimative Beweis für die große Liebe Gottes für die Menschen. Also, Liebe gilt im Neuen Testament als quasi als Erkennungszeichen der christlichen Botschaft, als großes Markenzeichen und wird mit der selbstlosen Hingabe Gottes, ne, durch das Opfer Jesu dann verknüpft. Und es scheint also erstmal eine klare, positive Kernaussage zu sein, die auch den Geist des Neuen Testaments angeblich prägt. Ja, und da frage ich mal meine Ketzer, habt ihr da schon Ideen dazu, Einwände? Achtung, es geht hier um das Neue Testament, nicht um das Alte. Was sagt ihr dazu?
Also ich bin ja jemand, der auf Formulierungen und auf Klarheit von Formulierungen Wert legt. Und wenn ich Dinge höre wie Gott ist die Liebe oder wir sind in der Liebe oder auch das beliebte Zitat Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was soll denn das heißen? Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Mittlerweile scheint es mir etwas besser verständlich, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, ich glaube, der Apostel Paulus hat diese jüdische Vorstellung, du gehörst zu und du bist Teil des Volkes Gottes. Er hat das umgemodelt und du lebst jetzt in Jesus oder so. Ne? Ich glaube, so kann man sich das so ein bisschen vorstellen, diese ganzen In-Fragen. Oder man sagt, er ist die personifizierte Dummheit oder so. Ne? Also man ahnt so ein bisschen, was gemeint wird. Was für mich aber immer schon ein Warnzeichen ist, wenn eine Formulierung, man ahnen muss, was wohl gemeint sein soll. Und das sind dann für mich oft so Aussagen, die hören sich dann irgendwie toll an. Aber wenn du die zerrinnen dir in den Fingern, wenn du versuchst, die zu greifen, man könnte auch einfach sagen, ja, seid liebevoll. Basta, hört sich aber nicht so doll an.
Hier geht es um eine metaphysische Liebe und so weiter. Okay, wenn wir uns auf das Spiel einlassen, auf eine metaphysische Liebe und auf keine körperliche, fleischliche Liebe, dann kann man noch weiter fragen, was für eine Art Liebe ist das wo jemand aus Liebe sterben muss. Und da zeigt sich auch, wie Matthias schon gesagt hat, die sprachliche Ungenauigkeit, dass man erstmal Liebe benutzt, dann die Gleichstellung von zwei Begriffen. Das eine ist wohl ein Gott, das andere ist eine Handlung, eine Emotion. Auch das führt auch nichts zum Ziel. Also ich würde einfach sagen, als Informatiker, does not compute. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann.
Man denkt, ja, Gott opfert sich hier in der Form von Jesus. Aber man muss ja berücksichtigen, dass Gott hier auch die Spielregeln macht. Ne, warum ist dieses Opfer überhaupt nötig? Und in dem Moment, wo er Spielregeln macht, wo so ein Menschenopfer erforderlich sind, das ist ja pervers, aber nicht liebevoll.
Guter Punkt. Dieses ist so eine Liebe mit einem Hinterhalt. Da wird dann einer umgebracht, ne, man wird genötigt und so weiter. Man wird gar nicht gefragt, ob man die Liebe überhaupt will. Ne, es ist so eine Art von Stalking oder so. Ne. Ich habe das in meiner Anmoderation gesagt, aber ich will nochmal das ganz klar deutlich machen. Jesus sagt nicht in der Bibel, er sei die Liebe, und Gott sagt auch nicht, er sei die Liebe. Sondern das sind immer nur andere Leute, ne, so diese Jubelpsalme und diese Evangelisten und so weiter, die das behaupten. Und woher wissen die das, ne, wenn das gar kein Gotteswort ist? Und wenn jetzt die Liebe vielleicht gar nicht der Kern des Neuen Testaments ist, also ich bestreite, dass das der Kern ist, sondern das sind einfach immer nur die paar Verse, die einem vorgelesen werden. Wenn es nicht der Kern ist, was ist es dann? Also beispielsweise spricht ja Jesus sehr viel vom Heulen und Zähneklappern, von der Hölle und so weiter. Und man kann doch nicht die Hölle in Einklang bringen mit irgendwie diesem Liebesgefasel. Weil der Trick der Hölle ist ja praktisch so das ultimativ Schlechte. Das ultimativ Schlechte auf ewig. Und das hat so viel Gewicht auf der Waage, dass es auch selbst eine sehr große Liebe nicht aufwiegen kann. Und wenn wir mal schauen, was hat das Christentum formal herausgearbeitet über die Liebe? Also das Christentum hat ja jetzt 2000 Jahre lang darum gerungen, das zu formalisieren, also praktisch auf den Punkt zu formulieren, was es eigentlich ist. Das steht dann also im Glaubensbekenntnis, im Katechismus und so weiter, verschiedenen Schriften. Aber speziell das Glaubensbekenntnis ist da interessant. Und das gibt es mit sehr geringen Abweichungen für die unterschiedlichen Konfessionen. Und das möchte ich euch jetzt mal vorlesen. Also hier haben wir praktisch Christentum in a nutshell. Also die deutsche Version lautet wie folgt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes und am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, katholische, christliche, was sonst irgendwas, Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Und von Liebe steht da überhaupt nichts. Und ich kann euch ja sicherlich glaubhaft machen, dass über diesen Text sehr heftig gerungen und gestritten wurde und immer wieder nachgeschärft wurde und jeder Einwand wurde bedacht. Und da steht überhaupt nichts von Liebe, da steht was von Richten. Na, findet ihr das nicht eindrucksvoll, dass das da komplett fehlt, wenn das doch der Kern sein soll? Also wenn der Kern bei den Grünen der Umweltschutz ist, dann würde man doch erwarten, dass im Parteiprogramm irgendwann mal was vom Umweltschutz steht. Und nicht, ja, das weiß ja jeder und so, ne, sondern irgendwie muss er drinstehen. Was meint ihr dazu?
Und gleichzeitig gibt es mir zu denken, dass ja das älteste Glaubensbekenntnis in der Bibel sich beim Apostel Paulus findet, im, glaube ich, 1. Korintherbrief, Kapitel 15 zu Beginn. Und da heißt es ja, Christus ist gestorben zur Vergebung der Sünden nach der Schrift und dann ist er wieder auferweckt worden und so weiter. Diese Vorstellung, dass Jesus hier sich für die Sünden des Volkes oder der Menschheit hingegeben hat, impliziert natürlich, oder kann man natürlich als Liebe sehen.
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten.
Also eine interessante Evolution.
Ja, ne? Und wenn man sagt, er ist die Liebe, also praktisch, er ist es pur, nichts als die Liebe oder die Liebe zumindest mal vollständig, meinetwegen hat er noch andere Eigenschaften, dann würden wir erwarten, dass da nicht so Ausnahmen gemacht werden wie, ja gut, wer jetzt kein Christ ist, der hat Pech gehabt oder so, ne? Sondern da stimmt es ja irgendwie nicht. Okay, wir haben noch einiges vor uns. Ich gehe mal ins nächste Kapitel. Und zwar, ich möchte jetzt untersuchen, passt dieser Ausspruch, Gott ist die Liebe, zum Gottesbild des Alten Testaments. Na, also ihr könnt schon ahnen, ne, feuerfrei. Und im Alten Testament erleben wir ja Gott als streng, und das ist noch milde gesagt, ne, als eifersüchtig, als brutal gewalttätig. Und es gibt dann allerdings auch viele Loblieder und Psalmen, die Gottes große Güte in den höchsten Tönen loben. Und da habe ich euch ein Zitat mitgebracht, und zwar, es kommt aus dem zweiten Buch Mose, also die Exodus-Legende, der Auszug. Ne? Und es ist jetzt diese Episode, wo die 10 Gebote übergeben werden, und das schlägt ja beim ersten Mal fehl. Und Mose muss dann wieder hochkraxeln und wirft sich da jetzt da hernieder und empfängt dann also diese Gebote zum zweiten Mal. Und in dieser Geschichte spielt jetzt also dieses Zitat. Und es lautet wie folgt. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke und trat daselbst zu ihm, also zu Mose. Und er, Mose, rief aus den Namen des Herrn. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er, Mose, rief aus, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Tausenden Gnade bewährt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Zitat Ende. Also so spricht Mose über Gott, ne? Und da steht jetzt also schwarz auf weiß, Gott ist barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Er bewahrt seine Gnade vor Tausenden und er vergibt ihnen die Missetat, die Übertretung und die Sünde. Aber jeder, der die Beiträge von Matthias Krause gehört hat, weiß, was kommt. Der Vers geht nämlich noch weiter, muss immer weiterlesen. Und dann geht es nämlich folgendermaßen weiter. Zitat. Der da Tausenden Gnade bewährt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemand, sondern er sucht die Missetat der Väter heim an den Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Zitat Ende. Ja, immer noch den nächsten Satz lesen. Ja? Also ja gut, ja Gott, Leute, ja bitte. Es war jetzt mal so ein kleiner Ausrutscher. Es war ja im Grunde nur eine Ermahnung, theoretisch, ne, falls sich jemand nicht an die Gebote halten sollte. Aber wenn Gott die Menschen nicht lieben würde, dann würde er ja ohnehin keinen Bund mit ihnen schließen. Ne? Und darum geht es ja, ich sage mal ein Zitat, siehe, sagt jetzt Jahwe, siehe, ich will einen Bund schließen. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht geschaffen sind in allen Ländern unter allen Völkern. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll des Herrn Werk sehen. Denn wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde. Ich will vor dir her ausstoßen die Amoriter, Kanaaniter, Hethiter, Persiter, Hiviter und Jebusiter. Ihre Altäre sollst du umstürzen und ihre Steinmale zerbrechen und ihre heiligen Pfähle umhauen. Zitat Ende. 2. Mose 34, Verse 10 bis 13. Ja, gut, also ab und zu ein bisschen aufräumen wird ja wohl erlaubt sein. Ne? Das ist ja hier so eine Art himmlischer Sperrmüll. Und da wird eben ab und zu mal der ganze unnütze Unrat raus auf die Straße gestellt und dann anzünden, ne, weil Müllabfuhr gab es ja noch nicht, ne, ab ins Feuer. Und da kann man jetzt ja wirklich jemanden keinen Strick draus drehen, ne, wenn er mal für Ordnung sorgt. Und außerdem waren das ja nur ganz kleine Völker. Ne. Und wenn man jetzt so dermaßen kleinlich und spitzfindig jetzt das Haar in der Suppe sucht, dann ist man selber schuld. Man muss schon etwas guten Willen haben, liebe Ketzer. Und deswegen habe ich ein weiteres Zitat und da sieht man, Gottes Liebe gilt sogar den Frauen, das war damals nicht selbstverständlich, und vor allem kleinen Mädchen. Und so sagt er zu Mose, so töte nun alles, was männlich ist unter den Kindern und alle Frauen, die schon einen Mann erkannt und bei ihm gelegen haben, Aber alle Mädchen, die noch nicht mit einem Mann gelegen haben, die lasst für euch leben. Zitat Ende, nachzulesen im 4. Buch Mose, Kapitel 31, Verse 17 bis 18. Ja, also besser kann man seine Liebe zu kleinen Mädchen gar nicht ausdrücken. Es ist auch sprachlich schön, ne, wie da von den Kindern die Rede ist. Es ist einfach schön. Und Liebe ist ja eine emotionale Sache. Deswegen ist es nur allzu verständlich, wenn Jahwe im Überschwang die folgenden Worte herunterschmettert. Zitat: So zieh nun hin und schlag das Königreich Amalek und vollstreck den Bann an allem, was es hat. Verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Zitat Ende, zu finden in 1. Samuel, Kapitel 15, Vers 3. Tja, ist schon heftig, aber man darf jetzt auch nicht vorschnell urteilen. Man weiß ja nicht, was jetzt diese Säuglinge getan haben. Irgendwas werden die schon getan haben. Und man muss auch fairerweise beide Seiten hören, ne, bevor man jemand vorschnell und leichtfertig kritisiert. Ja, so viel erstmal zu dem, was ich vorzutragen hatte. Jetzt bin ich mal gespannt auf eure Kommentare. Matthias?
Zu Beginn, unabhängig jetzt von den Grollen, die du da zitiert hast, fiel mir auf, dass statt Liebe dort immer von Gnade die Rede ist. Und da habe ich mir überlegt, ich stelle mir immer so ein Dreieck vor. Ne? Die eine Ecke, das ist der Gott, wie man ihn sich theoretisch vorstellen würde. Ne? Also das tollste Wesen, allwissend, allmächtig, allgütig und so weiter. Die zweite Ecke in meinem Sky Daddy Dreieck ist der Gott der Bibel, eifersüchtig, pervers, wankelmütig, bescheuert. Und das dritte ist der Gott, den man aus der Realität ableiten würde. Ne? Also quasi ein Gott, der sich so verhält, als gäbe es ihn gar nicht. Und dann sieht man manchmal, wie die so springen. Man muss dann mal gucken, welche Gottesvorstellung, welches Schweinerl hätten es denn gerne. Und dieser theoretische Gott, der Gute, den würde man sich so vorstellen, dass der bedingungslos liebt. Ne? Das wird ja auch Gott gerne zugeschrieben. Aber im Alten Testament, auch gerade was du vorgelesen hast, Jörn, da ist ja immer nur von Gnade die Rede. Und das ist, wem nützt diese Gnade? Da denke ich mir wieder, das sieht so aus, als sei das Alte Testament von Priestern verfasst worden. Denn den Priestern eine bedingungslose Liebe kommt Priestern sehr ungelegen. Weil da kannst du ja sagen, ich gehe nicht in den Gottesdienst, ich spende auch nie in die Kollekte, zahle meine Kirchensteuer nicht. Aber wenn ich dann irgendwo mal hier Krebs habe oder so, dann bete ich zu Gott, das wird schon gut gehen. Ne? Davon hast du als Priester nichts, sondern du musst immer dieses schlechte Gewissen nähren. Und das ist für mich der Unterschied zwischen Liebe und Gnade. Und da hat Jörn gerade vor Augen geführt, dass im Alten Testament, wenn das jetzt repräsentativ war, eben immer nur von Gnade, aber nicht von Liebe die Rede ist.
Also das wäre ja ein Ding, ne? Wenn das Alte Testament am Schluss von Priestern geschrieben worden wäre. Da muss man drüber nachdenken. Also mein ganzes Weltbild gerät ins Wanken.
Ich glaube, wir sind da was ganz Heißem auf der Spur.
Also Strich drunter, Altes Testament, ne? Das kann uns ja ernsthaft nicht jemand weismachen, dass Gott also wirklich synonym ist mit dem Begriff der Liebe. Und diese grausigen Zitate, da hätte man jede Menge finden können. Es gibt ganze Bücher, die der Vernichtung anderer Völker gewidmet ist, und die Bibel bedauert diese Passagen nicht, sondern sie werden bejubelt. Da ist schon auch irgendwie Bösartigkeit dahinter, und das kann man also mit der Liebe nicht in Einklang bringen. Und ich muss sagen, dass ich die Ausflüchte, die Erklärungsversuche von Apologeten auch für schändlich halte, die das dann so wegerklären. So, ich gehe jetzt ins nächste Kapitel, und zwar, da geht es nochmal um diese Selbstaussagen von Gott. Ne? Also was sagt Gott über sich selber? Und wir haben ja schon einen Widerspruch festgestellt, ne? Dieses Liebesgefasel und dem, was wir dann wirklich in der Bibel finden. Und jetzt könnte man ja sagen, dass das deswegen so widersprüchlich dargestellt wird, weil die Texte der Bibel aus so vielen unterschiedlichen Quellen und so unterschiedlichen Epochen zusammengekleistert wurden. Das ist eben so, und das kann man jetzt der Bibel irgendwie nicht zur Last legen. Man muss jetzt irgendwie diesen Widerspruch halt irgendwie lösen oder aushalten oder einfach zur Kenntnis nehmen. Okay, auffällig ist aber doch, dass es immer Dritte sind, die über Gott sprechen. Und ich habe ja schon gesagt, Gott sagt nie über sich selbst, er sei die Liebe. Wir wollen uns aber mal Verse angucken, wo das so ein bisschen doch durchklingt. Ja? Also es gibt durchaus Verse, wo Gott seine Liebe zu bestimmten Menschen oder zu bestimmten Völkern ausdrückt. Aber trotzdem ist es was anderes als die Aussage, er sei die Liebe selbst. Und ich habe hier zwei Zitate. Das erste lautet wie folgt, Zitat. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Steht in Jeremia Kapitel 31. Was es genau bedeutet, werde ich euch gleich erzählen. Aber schnell noch ein weiteres Zitat, und zwar aus Maleachi Kapitel 1. Er sagt, ich habe euch lieb, spricht der Herr. Und doch habe ich Jakob lieb und hasse Esau. Zitat Ende. Also, das erste Zitat, Jeremia 31,3, da lässt Gott dem Volk Israel durch den Propheten sagen, ich habe dich, Volk Israel, immer schon geliebt, darum habe ich dich in meiner Güte zu mir gezogen. Also, es geht darum, Jahwe versichert dem Volk Israel seine langwährende Liebe und dass er sie immer schon empfunden hatte. Aber im nächsten Zitat aus Maleachi wird klar, dass diese Liebe eben nicht allen gilt. Ich habe euch lieb, spricht der Herr, aber Esau hasse ich. Und da betont also Gott seine Liebe zu einem auserwählten Volk, während er gegenüber einem anderen, also hier symbolisch Esau oder auch Edom, sogar Hass empfindet.
Also wenn ich hier kurz einhaken darf, die Amalekiter, die vernichtet werden müssen, werden ja auf Esau zurückgeführt übrigens. Nur so, wie das alles zusammenhängt.
Ja, ja. Das ist praktisch so eine Meshpoke an verworfenen Völkern, so kann man sich das vorstellen. Und wir können jedenfalls feststellen, dass diese berühmte Formel, Gott ist Liebe, nicht aus dem Mund Gottes stammt, sondern eben eher aus Propheten und aus dem ersten Johannesbrief. Jesus selbst nennt Gott zwar Vater, und dem Vater könnte man irgendwie so eine liebende Rolle irgendwie zugestehen und so weiter, ne? Er sagt zum Beispiel, so sehr hat Gott die Welt geliebt und so weiter, ne? Aber eine direkte Selbstoffenbarung Gottes im Sinn von ich bin Gott und ich bin die Liebe und sowas findet sich nicht.
Ich hatte ja gerade passenderweise mein theologisches Dreieck erläutert, wo es den Gott gibt, der sich quasi durch theoretische Idealisierung ergibt, dann den Gott der Bibel und dann den Gott, den man aus der Realität ableiten würde. Und dieser Gott ist die Liebe, da springt man quasi in diesen theoretischen Gott. Ne, wenn man sich jetzt unabhängig von der Realität und von der Bibel ausmalen müsste, wie Gott wäre, der wäre das. Und dann könnte man sicher sagen, okay, also ich finde es da insgesamt nicht besonders logisch, aber dann kann man irgendwie noch nachvollziehen, ja, der müsste dann super lieb sein. Nur das ist eben nicht der Gott, der in der Bibel oder der Realität sich ergibt.
Ja, also man kann ja manche Sachen ableiten. Ne? Du hast jetzt so also verschiedene Ableitungen versucht. Und wenn wir jetzt gucken, was passiert in der Bibel, dann ist ja völlig klar, dass diese Liebe nicht universal ist. Also was ist universal? Universal sind zum Beispiel die Menschenrechte, weil sie für alle Menschen gilt, ohne Ausnahme. Jeder kann das in Anspruch nehmen. Und dieses Universale, das ist heute populär unter den Christen, dass das so eine ganz große Weltidee ist. Aber im Alten Testament sieht man, dass Jahwe sehr genau sagt, du gehörst dazu und du gehörst nicht dazu. Und diese Zugehörigkeit hat nichts damit zu tun, dass man sich irgendwie wohl verhält, sondern einfach Völker. Also purer Rassismus, da entkommt keiner, der diesem Volk angehört. Und also das ist das Universale. Und dann gibt es auch keine unbedingte Liebe, sondern es gibt Bedingungen für die Liebe. Und man denkt sich ja irgendwie, Mensch, sowas Wichtiges wie die Liebe, das sollte eigentlich allen Menschen immer irgendwie zugestehen, wenn es jetzt nicht gerade Hitler ist oder so, ne? Aber da muss man jetzt nicht irgendwie im Klein-Klein so beckmesserisch das zuteilen, sondern das kann man praktisch so wie am Kölner Karneval die Kamellen, so jeder soll teilhaben. Und das finden wir also auch nicht, sondern er ist eben sehr beckmesserisch. Ja. So, Schlusswort von Matthias, dann gehe ich ins nächste Kapitel.
Auch in der Bibel, wo Gott quasi seine Liebe zu den Israeliten mitteilt, es klang vorhin bei dir in so einem Bibelvers schon an, ist ja immer verbunden mit der Drohung. Aber wenn du jetzt doch Mischgewebe trägst oder Krustentiere isst, ne, dann werde ich das aber bis in die Kinder und Kindeskinder heimsuchen. Das ist ja auch völlig unverhältnismäßig und nicht unbedingt Liebe halt.
Guter Punkt. Es ist immer so eine bittere Pille noch irgendwie drin. Ne? Gut, nächstes Kapitel. Und zwar, da geht es jetzt um das Liebesgebot. Und man wird dann also von Theologen mit erhobenem Zeigefinger sofort instruiert. Ne? Ja, das ist ein Doppelgebot und so weiter. Ne? Da muss man dieses blöde Geschwätz über sich ergehen lassen, dass mir jetzt einmal erklärt wird, was ist das. Aber falls es jemand nicht kennt, also es geht im Grunde darum, dass man zwei Sachen lieben soll. Erstens Gott und zweitens den Nächsten. Und das ist dieses Doppelgebot, und das gilt jetzt als irgendwie wahnsinnig theologisch und tiefsinnig, aber im Grunde ist es trivial, du sollst halt diese zwei Sachen machen. Ne? Und Tatsächlich steckt aber da viel Trickserei dahinter und ich kann das leider innerhalb so einer kurzen Podcast-Folge nicht so richtig klar machen, aber ich habe in einem Buch von mir da sehr ausführlich drüber geschrieben und das gehört zu den Passagen, wo ich denke, das ist mir ganz gut gelungen. Man braucht ein gewisses Vorwissen aus dem 3. Buch Mose und aus dem 5. Buch Mose und wie diese Passagen dann im Neuen Testament zitiert werden von Jesus. Ja, und das ist ja so ein Dreieck und das kann ich jetzt hier nicht so erklären, aber ich kann nur sagen, das ist eine Trickserei dahinter und falls es jemand lesen will, das Buch heißt Die Morde der Bibel, Band 1, so ein langer Schmöker und da wird es also durchdekliniert. Also, hier ist die Kurzform. Sowohl im Alten wie im Neuen Testament werden die Gläubigen aufgefordert, Gott und den Nächsten zu lieben. Ne? Und das hat also diese zwei Richtungen, ne? Zu Gott und zu den Mitmenschen und der Ursprung zu dieser Gottesliebe. Das ist ein Gebet, das wird immer so eingeleitet mit Höre Israel, ne, Schma Israel und so. Und dann kommt eben dann das Gebet und so weiter. Dort wird also gesagt, man soll Gott von ganzem Herzen lieben. Aber im gleichen Vers steht, man solle Gott fürchten und ihm gehorchen. Das heißt also, es werden Synonyme gebraucht für diesen Begriff. Und ein Synonym muss ja nicht genau das Gleiche sein, deckungsgleich, sondern praktisch im Wesentlichen deckungsgleich und dann ein bisschen links davon und ein bisschen rechts davon, ne? Weil Liebe, das kann ja viele Facetten haben und so und deswegen muss man das so ein bisschen mit weiteren Worten mal ausdrücken, die sich im Wesentlichen decken, aber dem noch ein bisschen was hinzufügen. Und diese Sache, dass man Gott fürchten und ihm gehorchen soll, ne, das gehört eben mit zu dieser Liebe. Wie sie dort verstanden wird. Ne? Also Gott lieben bedeutet hier nicht Liebe, wie sich Liebespaare lieben oder wie Eltern ihre Kinder lieben und Kinder ihre Eltern manchmal, ne? Sondern es hat eher was zu tun mit Loyalität, mit einer unbedingten Loyalität, mit Gehorsam, mit auch einer Ehrfurcht. Also das ist eine Liebe, die Abstand gebietet. Eine Ehrfurcht gegenüber Gott und weniger so ein inneres Gefühlsband. Und es ist eher so wie ein König, der überall Plakate anschlägt. Hier, du sollst den König lieben und so weiter. Ne? Und nicht einer, der zum Kaffeekränzchen bei dir kommt und dann liebevoll mit dir redet und so weiter und ganz einfühlsam ist. So ist das nicht. Und es enthält immer auch eine Drohung, was dir geschieht, wenn du es nicht tust. Das ist also ein klares Untertanenverhältnis. Das ist das. Die eine Seite, die Gottesliebe und diese Nächstenliebe, die Menschenliebe, die kommt aus dem 3. Buch Mose und nicht wie oft gedacht wird von Jesus, sondern es kommt aus dem 3. Buch Mose und es heißt dort, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. 3. Buch Mose, Kapitel 19, Vers 18. Und speziell auch Fremde soll man im Grunde vor dem Gesetz wie Einheimische behandeln und lieben. Ne, man soll sie lieben wie dich selbst, aber in der richtigen Übersetzung heißt es eher, denn sie sind wie du. Und da geht es eben darum, dass das Gesetz für alle in der Gemeinde gleich gelten soll, in dem Sinne, dass man nicht den Zugereisten, den Nicht-Einheimischen, dass man denen irgendwie übers Ohr haut vor Gesetz. Ne, und das für den dann gilt dann was anderes und so. Ne, so Korruption oder dass der Richter nicht fair ist und so weiter. Darum geht es. Also es geht um einfache Gesetze innerhalb einer Gemeinde und darum, dass das Gesetz für alle fair angewendet werden soll. Und es geht aber nicht darum, dass das dann auch für alle Fremden gilt, sondern nur für die, die halt in der Gemeinde wohnen. Habt ihr da schon Anmerkungen? Und speziell frage ich mich gerade, ob ich nicht dieses Kapitel mal vorlesen sollte. Aber habt ihr schon Anmerkungen dazu?
Was man weiß, es ist nicht jeder gemeint. Aber wenn jetzt dein eigenes Gesellschaftssystem davon abhängt, dass du auch nicht-jüdische, sagen wir, Arbeitskräfte hast oder so, dann müssen die natürlich auch gewisse Rechte haben. Und das kann sich auch auf Nicht-Juden beziehen, die quasi im Eigentum von Juden oder so mehr oder weniger bei denen beschäftigt sind, um dann, weiß ich nicht, am Sabbat vielleicht mal denen ein bisschen unter die Arme zu greifen. Da kann man also davon keine allzu weiten Schlüsse draus ziehen. Damit ist keine, wie du schon gesagt hast, universelle Menschenliebe gemeint. Und ich sage es ja auch immer, liebe deinen Nächsten, das bezieht sich halt nur auf die eigenen Volksgenossen oder sagen wir jetzt die Leute, die in der Nachbarschaft wohnen. Deswegen wird es im Englischen ja auch immer sehr schön mit Nachbar, mit Neighbor übersetzt. Das trifft es genau, was gemeint ist. Und nicht liebe alle Menschen, sondern nur liebe deine Nachbarn.
Richtig. Und das dritte Buch Mose, da geht es praktisch um, also das dritte Buch Mose heißt Levitikus. Das ist also so, erste Buch Mose ist klar Genesis, die Erschaffung der Welt und die Urväter. Zweites Buch ist dann mit den Israeliten und der Exodus und so weiter. Und dann sind sie da ausgezogen und dann hängen sie da an diesem Berg, ne, und überlegen, was machen wir jetzt, ne? Und dann kriegen sie da die Gebote und so. Und dann, denkt man, geht es weiter mit dem Durchzug durch die Wüste und der Landnahme. Aber vorher wird das dritte Buch Mose eingeschoben und dort geht es jetzt um das Priestergesetz. Und da geht es aber jetzt nicht so sehr um die Gesetze für die Israeliten, sondern eher auch so um kultische Gesetze, so Reinheitsgebote. Und das ist der Punkt, um den es geht. Es geht darum, wie sich das Volk rein macht und rein verhält, sodass es überhaupt das Volk Gottes sein kann. Es ist also ein Handbuch für die Priesterkaste, für die Leviten. Und deswegen heißt das Buch Levitikus. Und in diesem Zusammenhang stehen alle diese Gebote, die man da halten soll. Und da geht es natürlich auch darum, dass Leute, die nicht darum halten, dass die getötet und aus dem Volke ausgemerzt werden. Und es sind lauter so kleine Verse. Und ich kann es ja mal vorlesen, wenn ihr wollt. Oder ist es sehr langweilig jetzt? Ich weiß nicht, bin ein bisschen unsicher.
Ja. Lies uns die Leviten.
Ich kann ja mal so ein paar Zitate rausbringen und nicht das Ganze, aber ich kann jemandem sagen, also es lohnt sich, dieses Kapitel durchzulesen, weil das völlig klar ist, dass das nicht diese universale Liebe meint. Und zwar, passt mal auf. Niemand von euch darf sich einer Blutsverwandten nähern, um ihre Scham zu entblößen. Ich bin der Herr. 3. Mose, Kapitel 18. Ne? Also, das wäre ein Gräuel, das ist fies, Blutsverwandte und die Scham entblößen und so weiter. Ne? Also da sind wir genau richtig. Ne? Und dann wird das weiter ausgeführt. Pass mal auf, das ist jetzt vor allem für dich, Christian. Ne? Die Scham deines Vaters, nämlich die Scham deiner Mutter, darfst du nicht entblößen. Sie ist deine Mutter, du darfst ihre Scham nicht entblößen. Die Scham der Frau deines Vaters darfst du nicht entblößen. Sie ist die Scham deines Vaters. Die Scham deiner Schwester, einer Tochter deines Vaters oder einer Tochter deiner Mutter darfst du nicht entblößen, sei sie im Haus oder außerhalb geboren. Die Scham einer Tochter deines Sohnes oder einer Tochter deiner Tochter darfst du nicht entblößen, denn ihre Scham ist deine eigene Scham. Die Scham der Tochter...
Aber man darf seine eigene Scham nicht entblößen.
Die Scham der Tochter einer Frau deines Vaters darfst du nicht entblößen. Sie ist eine Blutsverwandte väterlicherseits. Sie ist deine Schwester. Du darfst ihre Scham nicht entblößen. Die Scham einer Schwester deines Vaters darfst du nicht entblößen, denn sie ist mit deinem Vater leiblich verwandt. Die Scham der Schwester deiner Mutter darfst du nicht entblößen, denn sie ist mit deiner Mutter leiblich verwandt. Die Scham des Bruders deines Vaters darfst du nicht entblößen. Du darfst dich seiner Frau nicht nähern, denn sie ist deine Tante. Die Scham deiner Schwiegertochter darfst du nicht entblößen. Sie ist die Frau deines Sohnes. Du darfst ihre Scham nicht entblößen. Die Scham der Frau deines Bruders darfst du nicht entblößen, denn sie ist die Scham deines Bruders. Die Scham einer Frau und gleichzeitig ihrer Tochter darfst du nicht entblößen. Weder die Tochter ihres Sohnes noch die Tochter ihrer Tochter darfst du nehmen, um ihre Scham zu entblößen. Sie sind leiblich verwandt, es wäre eine Blutschande. Du darfst neben einer Frau nicht auch noch deren Schwester heiraten. Du würdest sie zur Nebenbuhlerin machen, wenn du zu Lebzeiten der einen die Scham der anderen entblößt. Die Scham... Nein, das sind jetzt erstmal so die wichtigsten Sachen, also da scheint wohl einiges vorgefallen zu sein. Christian, eine Frage. Christian?
Wie sieht es aus mit der Scham der Tochter meines Großvaters?
Die darfst du nicht entblößen, denn sie ist bereits tot.
Nein, nein, das wäre meine Cousine.
Ach so, wie alt ist sie denn? Wie sieht denn die aus?
Also vielleicht, ich vermute, Christian, du wirst jetzt nicht selber wissen, ob dein Handeln, das du gerne machen möchtest, biblisch wäre, sondern weil es ja Kulturen gibt, wo jetzt die Ehe zwischen Cousins und Cousinen zulässig ist.
Ja, ne? Unsere zum Beispiel.
So, aber ist jetzt egal. Ich will praktisch nur sagen, in welchem Kontext diese ganzen Gebote sind. Ne? Also Reinheit, was darf man machen, was nicht machen. Und hier steht auch, also das ist Kapitel 18 und dort steht auch, du darfst nicht mit einem Mann schlafen, wie man mit einer Frau schläft. Das wäre ein Gräuel. Ne? Also praktisch, es geht darum, wie werden die Geschlechtsorgane zusammengesteckt, mit wem und so weiter. Und dann am Schluss, alle nämlich, die irgendeine dieser Gräueltaten begehen, werden aus der Mitte ihres Volkes ausgemerzt. So. Und jetzt kommen, weil das ja ein längerer Abschnitt ist, so einzelne Gebote, so kreuz und quer durch den Gemüsegarten. Also, was ändert sich jetzt? Das war eben eine längere Abhandlung zu einem sehr wichtigen Sachverhalt, nämlich so Inzest und so weiter und Sachen, die so ein bisschen fies sind. Und jetzt geht es ganz kurz und ständig wird das Thema gewechselt. Also, keinem Vieh darfst du beiwohnen, du würdest dadurch unrein. Keine Frau darf vor ein Vieh hintreten, um sich mit ihm zu begatten. Das wäre eine schandbare Tat. Dann folgen soziale Tugenden, Verse 9 und 10. Sie lauten, wenn ihr die Ernte eures Landes einbringt, sollst du das Feld nicht bis zum äußersten Rand abernten. Du sollst keine Nachlese, eine zweite Ernte, von deiner Ernte halten. Du sollst sie dem Armen und den Fremden überlassen. Also auch wieder sehr sozial. Dann geht es um rechtliche Ermahnungen, das sind die Verse 11, 13 und 36 und sie lauten, ihr sollt nicht stehlen, nicht täuschen und einander nicht betrügen. Du sollst deinen Nächsten nicht ausbeuten und ihn nicht um das Seine bringen. Der Lohn des Tagelöhners soll nicht über Nacht bis zum Morgen bei dir bleiben, nochmal so im Gleich bezahlen. Eure Wagen müssen stimmen, eure Gewichtssteine, euer Efa und euer Hin müssen stimmen. Nächstes, es geht weiter um rechtliche Ermahnungen. Und jetzt kommen die Verse, egal. Ihr sollt beim Rechtsentscheid kein Unrecht begehen, eine Ermahnung an den Richter. Du sollst weder für einen geringen noch für einen großen Partei nehmen. Gerecht sollst du deine Mitbürger richten. Das ist Vers 15. Dann, nächster, du sollst deine Mitbürger nicht verleumden und dich nicht hinstellen und das Blut deines Nächsten fordern. Vers 16. Dann geht es um das friedliche Zusammenleben. Du sollst in deinem Herzen keinen Hass gegen deinen Bruder tragen. Vers 17. Aber gleichzeitig gilt, weise deinen Mitbürger zurecht. So wirst du seinetwegen keine Sünde auf dich laden. Na, dass man nicht zum Mitwisser und zum Komplizen wird. Ebenfalls Vers 17. Und dann kommt jetzt der berühmte Vers 18. An den Kindern deines Volkes sollst du dich nicht rächen und ihnen nichts nachtragen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Oder anders übersetzt, denn sie sind wie du. Und noch hinten dran, Vers 34. Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land wohnt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. Ja, also das ist jetzt das Gebot der Nächstenliebe. Und der Punkt, um den es mir geht und warum ich das jetzt so umständlich und so lange vorgetragen habe, ist, dass dieses Liebesgebot ist nicht herausgehoben, sondern es ist einfach irgendeine Zeile in einer riesigen Litanei. Da geht es um Inzest und so weiter und diese, mit wem man seine Scham nicht entblößen soll. Das war ja viel, 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 viel detaillierter und umfangreicher. Und natürlich würde trotzdem jetzt niemand sagen, das ist jetzt das Zentrum der Bibel, ne? Aber dann kann man es auch nicht sagen über die Nächstenliebe. Und der Kontext macht irgendwie klar, dass es einfach darum geht, seid vernünftige Nachbarn, bescheißt euch nicht gegenseitig, ne? Haltet Frieden, Ende. Ne, aber dass man jetzt sagt, daraus kann man schlussfolgern, Gott ist die Liebe oder dies sei das Zentrum der Verkündigung, das gibt dieser Vers einfach nicht her.
Die Hebräische, oder das alte Hebräisch jedenfalls, das hat nur eine sehr beschränkte Wortwahl. Ne? Deswegen können auch viele Wörter immer alles Mögliche bedeuten. Da musst du überlegen, okay, was könnte das jetzt in diesem Zusammenhang gewesen sein? Und die haben auch quasi keine, so habe ich das in Erinnerung, Graustufen. Und das Beispiel dafür war genau, dass dann irgendwo steht, ja, der Typ liebte seinen einen Sohn, aber er hasste den anderen Sohn. Damit ist jetzt aber nicht gemeint, dass der wirklich den einen Sohn hasst und den anderen total liebt, sondern es ist nur gemeint, der bevorzugt den einen Sohn gegenüber dem anderen. So habe ich das in Erinnerung. Ich kann nicht beurteilen, ob es so ist, aber es würde manches erklären. So, und dann hieße ja Nächstenliebe wahrscheinlich auch nicht, dass ich jetzt meine Nachbarn hier links und rechts vom Haus jeden Tag knutschen soll, sondern dass ich mich denen, sagen wir mal, gegenüber vernünftig verhalten soll. Ne? Das, weil wenn wir jetzt Liebe hören, gut, wenn da jetzt steht, der hasst seinen eigenen Sohn, dann denkt man sich vielleicht, okay, das war jetzt nicht so gemeint, aber wenn du jetzt nur diesen Aufforderungen hörst, liebe deinen Nächsten, ist mir jetzt auch gerade erst eingefallen, dann ist das vielleicht gar nicht in dem Sinn gemeint, wie man das heute interpretiert, sondern nur, verhalte ich dem gegenüber vernünftig.
Genau, richtig.
Ja, die haben ja auch jede Menge Fremden gehabt, dann später in ihrem Land, nämlich die Römer und vorher die Griechen, wo es dann darum ging, wie gehen wir jetzt mit denen um? Und ich möchte mal gerne wissen, was dein Take ist zu den Stellen in Matthäus und Lukas, wo die sagen, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen, was ja auf das Alte Testament offensichtlich zurückgeht, das ist Matthäus 5,43. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet, denn er lässt die Sonne aufgehen über Bösen und Guten und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Und danach sagt er noch, okay, wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dann erwarten, tut ihr das nicht auch die Zöllner? Ne? Also hier steht explizit, sie sollen ihren Feind lieben und für die beten, die sich verfolgen. Was ist dein Take? Also ich meine, erstmal ist es ein Widerspruch, ein krasser Widerspruch zu dem, was vorher gesagt worden ist, im Alten Testament, auch in anderen Stellen im Neuen Testament. Aber da steht es ja und darauf wird ja auch immer Bezug genommen. Abgesehen davon, dass sich Christen nicht daran halten. Das ist noch eine andere Frage.
Ja, und Christian, ne, da wird man immer voll gelabert mit alter Bund und neuer Bund und das früher, das gilt ja gar nicht mehr und das hat Jesus ja erneuert, gerade den Punkt und so. Im Alten Testament hieß es ja, du sollst kein Mitleid haben mit deinen Feinden und du sollst selber noch deine Ehefrau steinigen. Steht im 5. Buch Mose, ja. Wenn sie dich vom Glauben da verführt und so weiter. Ne? Und das hätte Jesus dann jetzt eben dann so abgeschafft und so. Ich muss sagen, dass das zu den Phrasen, das sind ja Phrasen, ne, in der Bergpredigt gehört, die ich ganz gut finde. Man muss ja die Sachen nicht so überdenken, ne, und überinterpretieren, dass man jetzt alle seine, also muss man jetzt Hitler lieben oder sollen die Juden Hitler lieben? Ne? Das ist ja offensichtlicher Blödsinn. Manche sagen, das wäre so, aber dem, du hast ja mich jetzt gefragt, ich halte das für Blödsinn.
Ja.
Ich halte es auch für unmenschlich, ich halte es auch für einfach für schlecht. Das ist einfach Quatsch, solche Leute zu lieben. Soll ich Putin lieben? Das mache ich nicht. Ich mache das aus gutem Grund. Also kein Defizit, dass ich Putin nicht liebe.
Ich habe eigentlich zwei Gedanken dazu. Das erste ist, man fordert hier etwas, was unmöglich ist, damit man, wenn die Leute das erfahrungsgemäß da nicht einhalten werden, denen eine Schuld einreden kann. Ja, ich hasse aber meine Freunde, ich liebe sie nicht. Es ist meine Schuld, wir sind im Schuldkomplex, Jesus muss die Schuld vergeben, ich muss beichten, bla 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 bla. Also sozusagen die Latte so hoch zu legen, dass man sie garantiert verwerfen lässt, spielt sozusagen dann den Religiösen in die Hände. Die nächste Frage ist, was ist eigentlich hier quasi der Nutzen? Warum sollte das ein Christ machen? Ja, die Sache ist die, dass irgendjemand wird die ja schon bestrafen und das ist der Job von Gott, David und Jesus. Die werden die dann richten, die dann bestrafen. Die Gläubigen sehen sich so als passiv-aggressive nach dem Motto, ich bete für dich, heißt so viel wie du Arschloch, du kommst in die Hölle, aber ich lege noch mal ein gutes Wort für dich ein, aber mit der Einstellung kommst du sowieso in die Hölle, aber ich liebe euch dafür. Das ist dann so ein passiver, aggressiver ist, dass man einen großen Bruder hat, der sozusagen dann dafür sorgen wird, dass es schon recht wird, aber man selbst nicht macht. Nietzsche, um den dritten Punkt aufzubringen, ich habe nur zwei versprochen, ne? Gibt es einen extra. Nietzsche hat gesagt, das ist einfach auch ein Ausdruck einer Sklavenreligion. Nach dem Motto, ich wiegel die Sklaven nicht auf, weil ich brauche die ja noch, damit die mir mein Priestersalär bezahlen von ihrem kargen Einkommen. Und deswegen ist es gut, wenn ich den Sklaven sage, liebt eure Feinde, dient euren Herren als Sklave, so wie ihr Gott dient, das steht ja auch irgendwo anders. Und dadurch kann der quasi nächsten Sonntag wiederkommen und von seinem kargen Geld, das er da hat, mir auch noch was abgeben davon. Das heißt, da ist auch Egoismus von dem Priester dahinter, der das von jemand anders fordert, dass er seine Feinde liebt und dadurch dann davon profitiert, dass er dann sozusagen noch länger lebt. Also das könnte man auch so interpretieren. Also verschiedene Möglichkeiten, die alle nicht gut ausgehen natürlich, aber ich bin ich.
Dir wird ja der Anspruch an dich gestellt, dass du den Feind nicht nur, sag mal, ignorieren musst, was ja noch realistisch und konstruktiv wäre, ne? Sondern dass du den lieben musst. Das ist trotzdem kein sinnvoller Ratschlag.
Ja, ja, und man muss ja auch sehen, dass diese, obwohl das ja von Christen oft behauptet wird, nur erbeten wird oder das heißt ja erhofft wird. Ne? Gott erhofft sich die Liebe und so weiter. Ne? Aber es ist doch völlig klar, dass sie letztlich befohlen ist, dass es sanktioniert wird. Ne? Also entweder Himmel oder Hölle. Letztlich, man kann Liebe nicht befehlen. Das ist jedem ist das klar. Also das ist ja auch das Drama der Liebe, dass man sie nicht sich nehmen kann, sondern sie wird geschenkt und es klappt oder es klappt nicht. Und gerade zu einem Herrscher, also dieser Nachbarschaftsliebe in Anführungszeichen, ne, diese Nachbarschaftsfairness, die ja eigentlich im dritten Buch Mose steht, in den Versen, die ich vorgetragen habe, ne, das kann man ja so untereinander so aushandeln durch den Alltag, ne, leist mir mal deinen Rasenmäher, kriegst du von mir die Heckenschere und so weiter, ne, und wenn das mache ich nicht, dann helfe ich ihm halt nicht, Sperrmüll raustragen das nächste Mal, ne, dann wird er schon sehen. Ne, so diese Sachen, ne, das kann man irgendwie aushandeln, es geht so Zug um Zug, ne, aber diese Gottesliebe, die so ultimativ gefordert wird und die ja nichts zurückgibt, nur Versprechungen und so weiter, das ist ja von einem ganz anderen Kaliber. Und ich finde halt, der Mensch ist nur dann frei, wenn er Liebe auch verweigern kann, und zwar ohne Konsequenzen. Also ohne, dass man ihn dann praktisch noch dann den Rücken bricht, wenn er es tut. Ne? Also ist ganz komisch. Und ich möchte in dieser Weise auch auf Christian noch schnell antworten. Diese Feindesliebe, von der Jesus spricht. Ne, was habt ihr für einen Lohn zu erwarten, wenn er nur eure Freunde liebt und so weiter? Paulus sagt ja auch, ne, haltet Frieden mit allen und so weiter. Und dann steht direkt im nächsten Satz, ne, haltet, macht Raum für das Zorngericht Gottes. Der wird so richtig krachen lassen. Und deswegen ist also diese... Das nur so runtergewürgt, ja, so man haut dem Feind nicht direkt die Rübe ab, sondern man schluckt es irgendwie runter, den Zorn, ne, und dann ergötzt man sich dran, dass man weiß, Gott wird ihn dann massakrieren und ewig foltern, haha. Und das ist nicht das, was ich von Liebe verstehe.
Ist ja auch manchmal, ich meine, in der Bergpredigt erkennt man das, dass so eine Art zeichenhaftes Handeln, was so ungewöhnlich ist, dass dann wieder gezeigt wird, oh, hier die Christen, ne, sag mal, was da steht, wenn einer bittet, eine Meile zu gehen, geh zwei mit. Ich habe mal gelesen, das bezieht sich darauf, dass die römischen Soldaten sich damals so einen rauspicken konnten und konnten sagen, hier, du musst jetzt mal einen ganzen Krempel tragen. Da konntest du das also tatsächlich machen. Ne? Und dann hätten die Leute gesagt, oh, guck mal, hier die Christen, die gehen ja echt die extra Meile, ne? Wie man bei Amerikanern sagen würde. Und dann ist das jetzt eigentlich kein ethisches Verhalten, was dem Zusammenleben dient, sondern ein zeichenhaftes Handeln, das werben soll für den eigenen Glauben. Ne? Und dann kriegt das auch schon wieder so ein anderes Geschmäckle.
Also diese extra Meile zu gehen, heißt ja auch nur, sich sozusagen den Römern unterzuordnen und diese Pflicht wahrzunehmen. Das heißt nicht, dass man noch extra geht. Also Jesus hat gesagt, dann geh noch eine Meile mehr. Na, aber das heißt wirklich sklavische, absolute Unterordnung, den Frieden zu wahren. Genau dasselbe wie beim Feindesliebe. Bloß nicht mit der Obrigkeit verbocken, denn dadurch hat man sozusagen seinen Schützling in der Gemeinde eine Woche länger.
Ich habe gerade gedacht, nächstes Mal beim Wandern, wenn ich dann so einen christlichen Pilger sehe, dann kann ich den ja bitten, meinen Rucksack zu tragen.
Genau, mach das.
Also, ich mache mal einen Strich drunter. Für mich gehört diese Liebesrhetorik zu diesen Betrugsmanövern, zu den Manövern, um die Gläubigen zu übertölpeln mit etwas, wo ein Widerspruch und eine Weigerung schlecht ankommt. Was könnte man haben gegen die Liebe? Ne? Oder wenn du geliebt wirst und so weiter, natürlich musst du auch zurücklieben. Und wenn jemand so lieb ist wie Gott, ne, wieso liebst du den nicht und so, ne, was stimmt nicht mit dir? Und das sind einfach solche Betrugsmanöver, aber so dieses Schmalzige, ne, dieses Zuckrige und das dann in einer ohrenbetäubenden Lautstärke, wie uns das immer so vorgehalten wird, ne, das ist die Sprache der Werbung und das hat so was unangenehm Propagandahaftes auch. Und deswegen habe ich da von vornherein irgendwie so eine gewisse Abneigung dagegen und so eine gewisse Distanz. Und diese Distanz, das finde ich ganz interessant, weil Menschen haben ja keine natürliche Distanz zu diesem Thema, sondern im Gegenteil, Menschen haben ein natürliches Mitgefühl, das beobachtet man schon bei Affen, aber bei Menschen ist das sehr ausgeprägt. Sie haben ein natürliches Gespür für Fairness, für Miteinander, dafür, dass jemand auch mal was zurückgibt. Kinder und Eltern, ne, das ist eine Liebesbeziehung, die auch oft schwierig ist, ne, aber das ist im Grunde der Kern des Menschseins. Also die Liebe ist das Grundmotiv des menschlichen Lebens, sein Leben lang, auch wenn man die Liebe vielleicht nicht findet oder irgendwann wieder verliert und so weiter, aber das ist, da brauchen wir die Bibel nicht, sondern die Bibel reitet eher so auf diesem Motiv, auf diesem Riff, auf dieser Melodie reitet sie und versucht es irgendwie so ein bisschen für sich auszuschlachten und tut so, als gäbe es das gar nicht ohne die Bibel. Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch. Und er lautet:
Was die Kirche nicht verhindern kann, das segnet sie.
Kurt Tucholsky. Er lebte von 1880 bis 1935, war ein deutscher Schriftsteller, der zu den bedeutendsten Publizisten der Weimarer Republik zählte. Und das war die 162. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Hört euch gleich eine weitere Folge an oder schaut bei unseren Kollegen rein. Zum Beispiel der Atheist Media Blog mit täglichen News aus der Welt des religiösen Irrsinns. Die Artikel von awq.de, sehr empfehlenswert. Der Podcast von Mann glaubt es nicht. Radio Artikan, der atheistische Podcast aus Österreich. Artikan wie Atheismus. Und der YouTube-Kanal von Atheismus TV. Diese Adressen und weitere Empfehlungen findet ihr in den Shownotes. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern Christian und Matthias. Ich bedanke mich bei den Zuhörern. Ich bedanke mich bei mir selbst. Und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss.
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 Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben.